Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wi-einfach.de.
Wie geht eigentlich feministisch ficken? Und was ist, wenn der politische Selbstanspruch so gar nichts mit den eigenen erotischen Fantasien zu tun hat? Sind das überhaupt meine eigenen Fantasien oder hat mir die etwa das Patriarchat in den Kopf gesetzt? Darüber spreche ich heute mit Cleo Libro und über ihr neues Buch Gleichstellung – Sex zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Herzlich willkommen im Lustprinzip-Podcast, liebe Cleo.
Danke für die Einladung, liebe Theresa.
Freut mich, dass du da bist. Was ist denn dein Safe Word für heute?
Mein Safe Word ist Banane.
Sehr schön. Viel Obst immer bei uns. Cleo, worüber sprechen wir heute, wenn wir über feministisch gelebte Sexualität sprechen? Kannst du da mal so ein bisschen alle mit ins Boot holen? Also wie erkenne ich den in der freien Wildbahn, wenn ich den habe? So, was sind die Grundvoraussetzungen, Parameter? Wie geht feministisch ficken?
Ich habe erstmal mir die Frage gestellt, was verstehe ich denn eigentlich unter Feminismus oder feministischem Verhalten? Und eigentlich unterscheidet sich das gar nicht so stark von, naja, wie ich vorher guten Sex auch definiert hätte. Das fängt bei mir eigentlich damit an zu sagen, dass wir Verantwortung übernehmen wollen. Für uns selbst, für unsere eigenen Grenzen, für unsere eigene Gesundheit, aber eben auch die von den PartnerInnen, mit denen wir, auf die wir uns dann einlassen möchten. Und halt dieses bedürfnisorientierte, rücksichtsvolle Mitdenken anderer Perspektiven und auch so akzeptieren, dass andere Leute auf andere Sachen stehen, vielleicht auch nicht auf das stehen, was ich gerade gerne machen möchte. Ja, also diesen Konflikt nicht sofort auch mit großen Waffen auszutragen, sofort im Streit enden zu lassen, sondern mit so ein bisschen Nachsicht auch sich zu begegnen. Das ist für mich das Feministische in Sex.
Was ich natürlich spannend finde oder woran ich gleich gedacht habe bei feministischem Sex, ist so diese ganze Debatte, man kennt das so aus so der Nullerjahre Porno für Frauen Thematik kommt auf. Damals mussten wir sehr viel darüber diskutieren, ob man dann Blowjobs zeigen kann oder ob das dann unfeministisch ist. Und ich glaube, ich habe aus der Zeit irgendwie mitgenommen, dass für mich alles, was man so an einer bestimmten Praktik festmacht und dann beurteilen will, ob die jetzt feministisch ist oder nicht, bei mir sofort so einen totalen Trotz auslöst. Also ich habe ein paar Beispiele gefunden, zum Beispiel Germaine Greer hat geschrieben, dass wenn der schwerere Partner auf dem leichteren Partner liegt, dass das schon Sadismus ist.
Kommt drauf an, wie viel ich gegessen habe vielleicht.
Oder du hast auch Emilia Reuk zitiert, die Penetration, also Penis in Vagina, schon eine Machtgeste findet. Ich glaube, Alice Schwarzer hat da auch immer sehr viel dazu zu sagen gehabt. Wie stehst du dazu, zu dieser ganzen Sache?
Ich kann diese Trotzreaktion total verstehen und das ist auch eigentlich immer ein ganz guter Marker, um zu sagen, oh, okay, also aufhorchen. An der Stelle ist es vielleicht für mich eine individuelle Frage. Ich würde sagen, und das geht auch in die andere Richtung, was mir begegnet ist, ist zum Beispiel, oh, ich habe aber gerne in Missionarstellung Sex, ist das jetzt unfeministisch? Und es, wie ich am Anfang über das Feministische irgendwie definieren möchte, wenn das die Bedürfnisse der beiden Menschen, die da, wenn wir jetzt mal von zwei Personen irgendwie ausgehen, die da gerade Sex haben, widerspiegelt und ne, man hat da eine Einvernehmlichkeit drin, dann ist es erstmal das, was man gerade miteinander erleben möchte, weil Sex darf auch was Individuelles sein, also etwas, was man macht, um selbst eben Spaß daran zu haben. Und
deshalb, im Idealfall, ja.
Ja, ich habe aber auch so persönlich, habe ich auch so ein, zwei Praktiken, sage ich mal, wo ich die Trotzreaktion in die andere Richtung habe und wo ich nicht sage, boah, das will ich aber trotzdem machen, das nimmt mir jetzt keiner weg, sondern wo ich mir denke, zum Beispiel diese ganzen Cumshots in Gesichter.
Ja.
Das ist meine Trotzreaktion so, das willst du nur, weil du das in einem Porno gesehen hast und ich habe da null Bedürfnis nach und ich habe da auch irgendwie kein Pleasure von und ich mach das nicht. Also ich mache das auch nicht für einen Partner, weil es mir irgendwie egal ist oder so. Da habe ich diesen Trotz in die andere Richtung und dann würde ich auch sagen, gut, das ist aber ist individuell. Ich würde das nicht politisch strukturell labeln als etwas Unfeministisches.
Ich finde gerade am Cumshot, da scheiden sich echt die Geister, aber ich bin eher bei dir, weil ich finde das auch so eine Praktik. Also ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, ich komme halt in der Missionarstellung nicht gut oder ich komme da gut, weil meine Klitoris so weit von meinem Vaginaleingang entfernt ist, dass da gerade gut Reibung passt oder eben nicht. Oder es kommt ja auch auf PartnerInnen an. Aber beim Cumshot, die Person, die becumshottet wird, sozusagen, die erlebt ja unmittelbar durch den Akt jetzt keinerlei körperliche, weiß ich nicht, Reibung oder sagen, dass man sagen könnte, das bringt mir jetzt Lust. Natürlich gibt es Frauen, die sagen, ich finde das total geil und die stehen vielleicht auch auf diesen Akt der Erniedrigung, den man vielleicht auch von außen dem zuschreibt, aber für mich ist es auch so, ich will nichts in die Augen bekommen, davon kann man Bindehautentzündung kriegen, von Chlamydien zum Beispiel, also es ist überhaupt keine safe Praktik und ich hatte auch schon wirklich Debatten darüber und ich glaube, das schreibst du auch in deinem Buch, so dieses, ja, du tust doch immer so offen, dir muss doch sowas gefallen, so, ich dachte, du wärst so sexpositiv. Ja. Und das hatte ich auch wirklich schon mit anderen Körperflüssigkeiten bis hin zu, warum willst du nicht, dass ich dich anscheiße, so, ja, will ich halt nicht.
Oh Gott.
Ich finde es dann auch jetzt nicht King-Shaming von mir, wenn ich das nicht halt möchte. So.
Nee, absolut nicht. Und auch der Anspruch ist ja super interessant. Dieses, okay, wir Sexpositivität, das ist ja losgelaufen mit, ne, eben kein King-Shaming, erstmal alles unbewertet irgendwie im Raum stehen lassen. Und wurde dann so genutzt für ein, gut, jetzt dann haben wir jetzt gar keine Grenzen mehr.
Mhm.
Also so Freiheit zur Entscheidung wurde gleichgesetzt mit Freiheit im Sinne von Grenzenlosigkeit. Und das ist halt so fatal in dem Moment. Und das kann auch schon bei, ich sag mal, harmloseren, in Anführungsstrichen, Praktiken sein. Ich hatte diese Diskussion schon total oft, wenn mir jemand auch unabgesprochen zum Beispiel anfing, auf den Hintern zu schlagen.
Mhm.
Und ich dann gesagt habe, du, das möchte ich nicht, das macht mir keinen Spaß, das finde ich gerade unpassend. Dann halt so dieses, ja, aber du bist doch so offen, ist halt auch eine Reaktion auf Zurückweisung in dem Moment. Ich glaube, es ist wirklich dieses, oh, jetzt habe ich hier irgendwie eine Grenze verletzt, aber die war für mich so normal und jetzt fühle ich mich vielleicht geschämt von der Person,
mhm,
und deshalb schäme ich jetzt zurück, so, oder, mhm, oder sage irgendwie, der Anspruch ist da eigentlich ein anderer. Ja, es kommt immer wieder vor, aber ich würde deshalb zum Beispiel jetzt nicht sagen, Sexpositivität hat uns da was eingebrockt,
ja,
oder so. Es ist vielleicht einfach ein anderes Bewusstsein, muss, mhm, man mal.
Ich habe auch schon gehört, wenn ich dann gesagt habe, ich möchte aber nicht, dass du auf mein Gesicht kommst oder mir deine sonstigen Körperflüssigkeiten auf den Körper verteilst, so, habe ich auch schon gehört, du schränkst mich jetzt ein in meiner Freiheit.
Ja, da wo zwei Menschen mit zwei unterschiedlichen Bedürfnissen aufeinanderstoßen und man versucht halt, ne, diesen Raum zwischen den Leuten übereinander zu legen, natürlich wird es da auch Inkongruenzen geben. Da wird es auch dann dazu kommen, ja, du schränkst mich gerade ein. Ja.
Ja.
Aber das ist halt, ja, aber es gibt nicht den Anspruch, dass das nicht passiert.
Ja.
Also da klingt ja so mit, so, das darfst du nicht. Nee, das ist falsch, das darfst du.
Ja, total, total, ja.
Aber das wird uns ja auch vermittelt als, ne, gerade so als serviceorientierte, erzogene weibliche Person, gerade in so einem Rahmen, der Mann hat bestimmte sexuelle Bedürfnisse, ansonsten geht es dem körperlich schlecht, das, ne, dieses Blue Balls auch,
mhm,
der muss halt so und so oft irgendwie Sex haben oder kommen, da geht es ja schon los. Also es ist für mich ein und dieselbe Familie von, ja, aber ich habe eben genau diesen Kink, ich muss den ausleben, ansonsten ist hier unser Sex nicht erfolgreich. Ja, das sounds like a you problem in,
ja,
dem Moment irgendwie.
Was dieses Service-Orientiert-Sein angeht, ich habe mich beim Lesen ein bisschen gefragt, also ich kannte all diese Dinge, die du da beschreibst, auch sehr, sehr gut. Ich habe mich aber gefragt, wird unsere Kultur langsam ein bisschen anders oder hat es auch so was mit so einem individuellen Älterwerden und ich gebe mir den Scheiß nicht mehr so zu tun? Was würdest du sagen?
Beides.
Ja.
Auf der einen Seite spricht es für dieses Älterwerden und gegen die Kultur, dass die Generationen immer am selben Punkt anzufangen scheinen.
Mhm.
Ich habe ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit meiner Gynäkologin gehabt im Rahmen der Recherche zum Buch, die mir dann erzählt hat, und die sitzt halt mitten in Berlin, ne, die hat auch so einen Querschnitt der Gesellschaft natürlich, der irgendwie auch bei ihr vorbeikommt, so als normale Kassenärztin, und die halt sagte, junge Frauen um die 20 wissen nicht, was ihren Körper erregt, sitzen bei ihr in der Praxis und fragen, wie kann ich weniger Schmerzen beim Sex haben mit meinem Freund, anstatt zu fragen, wieso überhaupt und wie kann ich Lust haben. Und der Eindruck ist halt so der, und das haben mir auch ältere, also Frauen zum Beispiel, die älter waren als ich, vermittelt, auch zuletzt, als ich im Podcast war mit Ann-Marlene Henning, die ja so meine Muttergeneration ungefähr ist, die halt auch gesagt hat, alle Generationen verhandeln irgendwie das Gleiche. Und ich höre das von Frauen, die so jenseits der 50 sind, so, das hatten wir doch alles schon mal. Das haben wir doch alles schon besprochen. Das haben wir doch alles schon gelernt. Ja, aber es kommt irgendwie nicht an. Das heißt, auf der einen Seite ist es eher dieser Alterungsprozess, der, wo man irgendwann sagt, ich habe jetzt genug. Ich mache es nicht mehr mit, einfach aus persönlicher fehlender Resilienz und Nerven dafür. Aber auf der anderen Seite kommen wir offenbar früher an die Informationen, die uns helfen zu reflektieren, was wir wirklich wollen. Und da spielt schon auch zum Beispiel das Internet und Social Media eine große Rolle. Sodass dann nämlich eben auch dieser Punkt entstand, da hatte Ann-Marlene Henning mich dann auch gefragt, wie kommst du denn dazu, mit Anfang 30 schon so zu bilanzieren? Ist das nicht irgendwie voll früh eigentlich? Und ich gesagt habe, naja, ich hatte einfach plötzlich, also ich hatte einfach über die Jahre Informationen und bestimmte Dinge kannst du dann ja nicht mehr nicht sehen.
Mhm.
Wenn du über Sex was gelernt hast, über Anatomie, über Feminismus dann auch. Also es war ja für mich eigentlich nur die Entscheidung zwischen versuchen, das zu ignorieren und weitermachen wie vorher, dann aber auch irgendwie nicht so richtig glücklich werden damit und zu bilanzieren und eben zu sehen, was kann ich denn daran aber jetzt ändern.
Ja, ja, absolut. Und das Ding ist mit den Informationen, die sind ja jetzt, sagen wir mal, breiter verfügbar als vor 20 Jahren, wo du dir noch in der Bücherei ein Aufklärungsbuch so verschämt durchgeblättert hast. Ja, das ist wahrscheinlich schon 30 Jahre her. Let's be real. Aber das Problem, das ich dann immer sehe, ist so diese... ich will jetzt gar nicht wie so eine Oma klingen, aber so diese TikTok-Aufklärung, die ist halt oft auch einigermaßen oberflächlich.
Mhm.
Man hat oft nicht die krass gesichertsten Quellen.
Mhm.
Und es ist auch mal die Frage, so, ja, ich schaue mir auch 30 Kochvideos an und koche trotzdem jetzt nicht jedes Essen genauso nach.
Ja.
So. Also wie sehr rauscht die Info, die ich bekomme, da auch so ein bisschen durch.
Und das ist so dieser, für mich ist das so ein Dreiklang von Informationen verstehen oder sie hören, sie überhaupt zur Verfügung haben, sich anhören, im zweiten Schritt sie zu verinnerlichen, also wirklich auch durchzudenken, wie ist das auf meinen persönlichen Fall anwendbar, und dann halt im dritten Schritt diese Dinge auch umzusetzen, also wirklich ins praktische Sexleben, Glaubenssätze, die man dann mal hinterfragt hat, auch wirklich zu verändern. Und das ist auch was, wo du einfach Zeit für brauchst und deshalb auch das Älterwerden, mehr Lebenserfahrung, mehr Sexerfahrung sammeln, auch wirklich brauchst, um diese Verinnerlichung in die Praxis rüber zu kicken. Mal abgesehen davon, dass gerade jetzt auf Social Media es oft schwer unterscheidbar ist, was ist Meinung und was ist Information.
Ja.
Man braucht auch nicht immer nur Information. Man kann ja auch mal Meinung annehmen und sagen, das ist auch eine Meinung, die ich übernehmen möchte. Aber es ist halt schwierig, das zu unterscheiden und dann eben auch in den unterschiedlichen Strömungen dann eben die zu finden. Und man sagt, ja, das ist das, womit ich mich identifiziere und so möchte ich halt eben meinen Sex gestalten. Und dann verfängt halt eigentlich am ehesten doch noch der traditionelle Weg, weil wir den halt in der Elterngeneration sehen, in Medien immer noch mitkriegen. Und das ist dann die Orientierung, die halt da ist, so in dem Wust. Also auch da wäre Medienkompetenz, glaube ich, ganz gut, um halt auch in Aufklärungsaccounts sich zurechtzufinden. So.
Ja, total, glaube ich auch. Ja, ich glaube, was ich erlebe, ich bin ja auch Sexualberaterin und ich spreche auch mit vor allem jungen Frauen, die kommen vermehrt zu mir, ist wirklich so dieser vielleicht inzwischen sehr viel höhere feministische Selbstanspruch. Mhm. So, also eben auch an die Sexualität. So, ich sollte doch so und so und so aufgeklärt sein, auch befreit sein, auch sexuell offen und wild sein. Und warum gefällt mir das dann nicht, was ich mache? So, oder warum fühlt sich das trotzdem irgendwie inkongruent an mit mir? Und ich glaube auch, dass die, also auch die feministische Bildung ist ja eine, die jetzt online passiert. Mhm. Und ich glaube, auch da kommen wir halt so in so einem Bereich, wo es halt echt schnell tricky wird, dass man überhaupt nicht weiß, so, darf ich überhaupt noch was mit Männern haben? So ganz blöd gesagt. Ja. So, wir reden die ganze Zeit so, Männer Trash und Männer machen das alles nicht und jenes. Das glaube ich wirklich auch schon viele Frauen so an den Punkt kommen, zu sagen so, ich weiß gar nicht, wie cool das überhaupt noch ist, so mit der Heterosexualität.
Ja, oder wie sicher ich eigentlich bin in einer heterosexuellen Beziehung. Ich meine, die Statistiken sind ja da, die irgendwie zeigen.
Brutal.
Genau, irgendwie in Deutschland dann jeden zweiten Tag den Tötungsversuch oder auch erfolgreichen Tötungsversuch von einem Ex-Partner oder einem aktuellen Partner. Und dann ist es schon auch die, also wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt, dann ist eine heterosexuelle Beziehung gerade eine, oder auch das eigentlich egal, ob die frisch ist oder ob man irgendwie seit 25 Jahren verheiratet ist, dann ist das tatsächlich ein gefährliches Unterfangen. Mhm. Und der Anspruch, den du gerade angesprochen hast, dieser, ich muss jetzt alle meine feministischen Überzeugungen und Ideale umsetzen, den kannte ich auch dann von, weil dich das auch so euphorisiert. Ne? Dann ist das irgendwie, ja, okay, der Feminismus sagt das so und so, ist ja dann eine ganz einfache Lösung und dann leben wir alle glücklich und zufrieden miteinander. Ja, und dann gehst du raus und triffst auf deinen nächsten Partner und der hat auch seine eigenen Überzeugungen und die sind vielleicht politisch ein bisschen anders als deine oder einfach vielleicht auch nicht reflektiert oder so. Und dieses Gefühl, an der Struktur um einen rum zu scheitern, das wird einem so vor Augen geführt und das desillusioniert dann auch irgendwie so total und hat mich dann auch irgendwann an den Punkt gebracht zu sagen, ich kann ja so aufgeklärt sein, wie ich will. Ich lebe ja nicht in einem Vakuum und ich habe ja Sex auch mit anderen Menschen und die haben andere Fantasien, Bedürfnisse. Ich komme nur so weit, wie mein eigener Bereich irgendwie geht. Und wenn mir niemand entgegenkommt oder ich da, dann kriege ich es irgendwie auch aus eigener Kraft gar nicht so richtig weit geändert. Und das ist eine frustrierende Erfahrung in dem Moment erstmal. Weshalb es auch so, und vielleicht greife ich da gerade im Gespräch so ein bisschen vor, aber so eine krasse Bedeutung hat, dass wir strukturell Dinge verändern und gar nicht so sehr immer nur aufs Individuum gucken, so was sind denn jetzt, oh, ist jetzt meine Fantasie, dass ich irgendwie mich gerne fesseln lasse und irgendwie devot bin als Frau, ist das jetzt problematisch? Ist eigentlich erstmal egal, weil es ändert nichts. Wenn du in deinem Schlafzimmer oder in deinem Kopf allein einfach irgendwelche Sachen machst, ist das erstmal bei dir. Und wenn du deinen Aktivismus nur fantasierst, dann ändert er die Welt auch nicht. Also ja, an diesem Strukturellen irgendwo muss man sich eher abarbeiten dann als, und klar, die Grenzen sind fließend zwischen, was mache ich zu Hause bei mir und was machen wir als Gesellschaft.
Ja, ja. Darüber habe ich viel nachgedacht. Sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber auch beim Lesen von deinem Buch dachte ich mir so, ja, wir können ja so gleichberechtigt vögeln, wie wir wollen, solange wir trotzdem so und so viel weniger verdienen, schlechtere medizinische Bedingungen haben, es nicht genügend Verhütungsmittel für Männer gibt. Mhm. Also ich bin so ein bisschen ambivalent, weil ich meine, wir leben in einem grandiosen Backlash gerade. Also viele der Rechte, die wir sehr lange für sehr selbstverständlich gehalten haben, werden gerade zumindest in Frage gestellt, bis auch teilweise bedroht. Revidiert und bedroht. Und natürlich kann man zum Beispiel aus einer gleichberechtigten Partnerinnenschaft in so einer Situation große Kraft schöpfen. Und ich glaube, jetzt ist mehr denn je der Zeitpunkt, da sehr genau hinzugucken, gibt mir meine Beziehung Rückhalt und Kraft und feministische Stärke oder bin ich da zusätzlich beschäftigt mit jemandem den Arsch hinterhertragen, zum tausendsten Mal erklären, was ich eigentlich will und brauche. Also ich glaube, es ist beides wichtig und ich glaube, dass die Übergänge sehr, sehr fließend sind eben auch. Also ja, aber was würdest du sagen, was brauchen wir strukturell, dass das im Großen und im Kleinen funktionieren kann?
Erstmal überhaupt das Verständnis, dass diese sexuelle Revolution, wenn wir es jetzt mal auf bei dem, also bei allen anderen Themen, gebe ich dir auch recht, sind genau solche eigentlich große Bereiche, gerade Equal Pay ist so ein Riesenteil. Wenn wir jetzt beim Sex bleiben, dass eben die sexuelle Revolution nicht vollzogen ist, so wie ich ja groß geworden bin mit dem, naja, ihr seid ja sexuell befreit, ihr habt doch Verhütungsmittel, was wollt ihr denn noch? Ja, vielleicht Verhütungsmittel, die uns nicht komplett zerstören. Ja. So, die oder deine Lust komplett aussetzen oder was auch immer. Oder die ihre Verhütungswirkung nicht nur an einem Geschlecht sozusagen abhängig machen. Es ist halt so, dass wir strukturell anerkannt bekommen, dass wir nicht so viele Fortschritte gemacht haben, wie uns das vermittelt wird. Und dass man halt nicht immer wieder rechtfertigen muss. Und das gilt auch zum Beispiel in Rassismen in Deutschland ganz stark, dass Rassismus auch unsere Strukturen bestimmt. Wenn man das immer wieder erstmal beweisen muss, hast du keine Zeit, um wirklich auch mal Dinge zu verändern, eine andere Legislatur zu haben und so. Und das ist für mich im Prinzip eine Aufklärungskampagne. Und dafür muss Geld da sein und dafür müssen Stellen gut bezahlt werden, damit das Menschen beruflich machen können und nicht nebenbei irgendwie abends ihren Blog schreiben oder ihren Podcast einsprechen und ansonsten halt strugglen.
Und genau diese Stellen werden gerade vor allem in Deutschland und in Berlin massig gekürzt. Ich kriege sehr, sehr viel mit. Und also ich arbeite selber ja auch im queeren Bildungsbereich und man muss wirklich auch sagen, queere Bildungsarbeit und Aufklärungsarbeit ist auch Suizidprävention. Ja. Ja. Und was da im Moment am falschen Ende gespart wird, das ist echt shocking.
Es ist eigentlich der gesamte auch Sexualaufklärungsbereich ist eigentlich Gesundheitsvorsorge.
Ja.
Also sowohl psychisch als auch körperlich, würde ich sagen.
Voll.
Mal abgesehen auch davon, was es für Auswirkungen auf ein junges Leben haben kann, auch nur zum Beispiel eine ungeplante Schwangerschaft, die dann dazwischen kommt. So. Und das ist natürlich auch dann auf ein Geschlecht erstmal wieder gebunden, diese Ungleichheit, die dadurch rauskommt. Und das ist ja auch nur das Bare Minimum.
Genau.
Also Aufklärungsarbeit zu leisten, die dann irgendwie zumindest das physische, gesunde Leben zum Beispiel ermöglicht, ist das Bare Minimum. Es würde auch um andere Repräsentanz gehen, ne? In Kunst und Kultur, dass es nicht immer die besondere queere Leseecke in Buchhandlungen gibt. In diesen Büchern, in der queeren Literatur geht es um das ganze Leben. Warum stellt man sie irgendwie immer in eine so besondere Ecke? Das wird es nicht normalisieren.
Ja.
Also normal ist das, was nicht das Besondere ist. Und da ist eigentlich noch so wenig passiert, gerade in Deutschland. Deutschland gibt sich immer als extrem progressiv und das ist eigentlich Makulatur. Also wenn man da ein bisschen dran kratzt, dann kommt man ganz schnell bei sich wie bei anderen auf wirklich tiefliegende alte Glaubenssätze.
Mhm. Ja, und im Privaten ist dann die Lösung halt echt, meiner Meinung nach, ergänze gerne, sein fucking Bare Minimum mal wirklich klar zu machen und dann aber auch für sich zu beschließen, ja, drunter mache ich es halt auch nicht. Also ich habe halt nicht mit einer unbekannten Person Sex ohne Kondom. Ich werde mich nicht auf Diskussionen diesbezüglich mehr einlassen. So.
Ja.
Das, also ich glaube, das ist für mich so ein bisschen so, man wird älter, man hat es schon dreimal diskutiert und denkt sich dann so, ja, dann geh doch bitte jetzt.
Ja.
Also, dass man Sachen einfach schon so oft gehört hat, dass man sich wirklich nicht mehr drauf einlässt. Und ich glaube auch wirklich dieses an den eigenen Standards zu arbeiten und dann wirklich zu sagen, und hier sind die und die sind felsenfest. Also ich habe gestern auf Social Media gepostet, ich bin ja große Trash-TV-Girl und fand es sehr toll in der aktuellen Staffel Love is Blind, die aus vielen Gründen nicht so spannend war, aber am Ende landen ja die Paare vorm Altar. Und zwei von vier Frauen haben gesagt, ich heirate diesen Mann nicht, weil seine politischen Ansichten sich null vereinbaren lassen mit allem, wofür ich stehe.
Mhm.
Und also kann man natürlich sagen, schlimm genug, dass es so lange gedauert hat, bis du die wirklich diskutiert hast. Aber ich glaube wirklich, es war noch nie so wichtig, auch im Dating-, Sex-, Beziehungskontext zu gucken, wo steht die andere Person politisch,
ja,
oder?
Ich habe auch die Tage vom RBB eine Straßenumfrage, ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ das dann wurde, aber unter jungen Leuten in Berlin-Brandenburg dann eben gesehen, wo die auch gefragt haben, wie wichtig ist denn eigentlich Politik beim Dating oder beim Flirten? Und es gab natürlich unterschiedliche Stimmen, aber gerade jüngere Frauen äußern sich da sehr deutlich, dass ihnen das wichtiger ist als vorher, weil vielleicht auch mittlerweile mal durchgesickert ist, dass das auch wirklich deine körperliche Unversehrtheit auch wirklich betrifft, je nachdem, auf wen du dich halt eben einlässt und wen du in dein privates Zuhause auch irgendwo mit aufnimmst. Und das ist immer alles, es wird immer alles mit dem Argument totgeschrien, dass das ja so unromantisch sei. Aber ganz ehrlich, mir ist im Leben noch nichts Fortschrittlicheres passiert als unromantische Beziehungsgespräche, unromantisches Dating. Weil überall, wo eigentlich, und das hat, glaube ich, Alain de Botton mal gesagt in einem Vortrag, den ich gehört habe, überall, wo Leute das Unromantik-Label draufkleben, da wird es tatsächlich erst überhaupt interessant, weil da gibt es mal Bewegung und Fortschritt weg von eben einem verklärten Bild, das im Wortsinn auch verklärt ja verstellt, was eigentlich problematisch ist. Mhm. Und natürlich ist Romantik was Schönes und man kann auch beim Flirten Schmetterling im Bauch haben und muss nicht immer drüber nachdenken, so was ist, wo haben wir jetzt Disagreements wird man immer haben, wird man immer Kompromisse finden müssen. Aber eben, wie du gerade gesagt hast, selbst zu wissen, was sind so meine roten Linien wirklich? Möchte ich mit jemandem zusammen sein, der zum Beispiel meine reproduktiven Rechte einschränken würde? Oder durch seine demokratische Wahl und Abstimmung das vielleicht sogar tut? Also was würde das dann bedeuten, wenn ich jetzt mit dieser Person ins Bett gehe und wir haben irgendwie eine Verhütungspanne? Und das mag sich am Anfang total groß anfühlen und irgendwie vielleicht zu früh, zu übertrieben, da beim zweiten Date drüber zu sprechen. Aber wenn es schon passiert ist, ist es halt passiert, dann ist es zu spät. Dann hat man halt einen Riesenkonflikt und am Ende des Tages vielleicht jemanden, der einen gar nicht unterstützt, wenn man es eigentlich gerade wirklich brauchen würde, gerade von einer Partnerperson. Und das wäre, also finde ich, wäre so ein Super-GAU wirklich. Dann, ja.
Absolut, ja. Ja, ich finde nicht nur in Langzeitbeziehungen, ich finde auch gerade im Kontext Casual Sex, Dating, was auch immer sich so anbahnt, ganz wichtig, diese Frage zu stellen, wie ging es dir da? Hat dich dein Buch da irgendwie verändert, als du das geschrieben hast?
Ja, ich habe deutlich schneller Statistiken im Bett zitieren können, wenn wieder jemand gesagt hat, oh, Frauen kommen ja gar nicht so einfach zum Orgasmus. Nee, also ich habe die Geduld verloren. Also weil es ein, ich bin da vielleicht dann auch oft, ich finde mich gar nicht undiplomatisch, gerade auch so im Ansprechen auch von männlichen Partnern zum Beispiel. Aber gerade wenn es um Themen geht, die ich einfach schon mehrfach durchgekaut habe, wie zum Beispiel eben Orgasmusfähigkeit oder Verhütungsverantwortung, gerade wenn man sich in einer unverbindlichen Begegnung befindet, dann ist es für mich mittlerweile so ein No-Go, da plötzlich jemanden sitzen zu haben, der sagt so, nee, also das glaube ich jetzt nicht, also aber du bist doch die Frau, du musst doch verhüten oder so. Und da platzt mir einfach nur noch der Kragen. Also da ist gar keine Geduld mehr vorhanden. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass ich schon beim Casual Dating selbst eher nicht mehr so viele Kompromisse eingehe. Das heißt, es kommt, glaube ich, auch seltener dazu, mit Partnern da zu sitzen und dann plötzlich diese Konflikte zu haben, weil ich im Vorhinein schon eben, ja, viele Dinge angesprochen habe. Also so gerade, wenn du jetzt beruflich über Sex schreibst und sprichst, dann kommt das natürlich auf und dann kriegt man schon mit, fühlt sich die Person damit unwohl. Also das reicht ja eigentlich schon. Also es klingt jetzt vielleicht hart, aber ein Mensch, der halt seinen Mund nicht aufmachen kann, wenn es dann um Sex geht, wie gut wird die Person mir erzählen können, was sie gerne möchte, was sie nicht möchte. Also allein schon über sich, das ist so, ich glaube, da bin ich jetzt eher an einem Punkt, wo mein Vorwissen, mein Bauchgefühl jetzt Leute irgendwie aussortiert, die vorher mit ins Schlafzimmer gekommen wären. So krass, wie sich das jetzt anhört.
Ja, oder wo man vielleicht noch auch eher so den Benefit of the Doubt hat lassen. So, ja. Dass man sich denkt, ja gut, ja. Gucken wir erstmal.
Oder auch so, wenn es wirklich schlimm ist oder wenn ich wirklich schlechte Laune habe, so auch so dieses, ja, kann er ja nicht wissen. Doch, könnte er schon wissen. Also gerade wenn man als Heteromann mit Frauen Sex hat, könnte man sich schon mal über deren Anatomie auch informiert haben oder mal, weiß ich nicht, eine Internetseite aufgerufen haben, wo einem erklärt wird, wie man gut leckt. So, ja. Das könnte man schon mal gemacht haben. Und das ist, das habe ich früher
Bärminimum,
ja,
oder?
Locker gesehen. Und heute denke ich mir, nee, ich habe mir auch ganz viele Blowjob-Ratgeber durchgelesen. Und auch schon als Teenie und auch vielleicht nicht immer ganz freiwillig. So. Und wenigstens ein Bewusstsein auch für dieses Ungleichgewicht wäre schon cool. Und dann, ich kann verstehen, wenn man dann das Gefühl hat, es werden einem Vorwürfe gemacht. Für das Patriarchat kann man doch jetzt erstmal nichts als einzelner Mann. Ja, aber die Reaktion darauf, die gut wäre, wäre sich dafür zu schämen und zu versuchen, es im eigenen Beispiel anders zu machen. Und viele, und das ist, glaube ich, auch dieser Backlash, den wir gerade auch strukturell sehen, weisen dann lieber, weil Scham fühlt sich nicht gut an, weisen dann lieber diese Verantwortung von sich und sagen, nee, der Feminismus macht hier den Sex kaputt. Mhm. Wegen den Grünen habe ich keine Freundin. und wählen dann und dann lieber wieder die gute alte Zeit, wo es den Konflikt nicht gab, weil ja. Die Frau den Mund nicht aufmachen konnte. So.
Und weil Oma und Opa sich noch nicht haben scheiden lassen,
ja.
Weil sie finanziell voneinander abhängiger waren.
Ja, sie vor allen Dingen von ihm abhängig ja. War und er ansonsten nicht wusste, wie man die Wäsche anmacht. Ne?
Also, genau. Eine Sache, die ich auch so oft, wie sagt man so schön, gespiegelt bekommen habe, wenn ich beim vor allem Casual Sex gesagt habe, mach doch mal das, das und das, habe ich natürlich netter gesagt, aber man kann ja auch nonverbal einfach mal eine Hand woanders hinpacken oder so, war zumindest so eine erstaunte Reaktion. Bis hin zu, ich hatte auch das Gefühl, dass es gerade Männer auch ein bisschen abgeturnt hat, tatsächlich. Dass ich gesagt habe, kannst mal hier ein bisschen weiter links oder mach mal langsamer. So. Also das fand ich ganz spannend, dass es auch da irgendwie, da clasht auch irgendwie Realitätsanspruch und Wirklichkeit, finde ich sehr oft, dass wir diesen ganzen Diskurs immer führen mit, man muss doch drüber reden und Consent und alles vorab besprechen und bla blub. Und wenn man das dann mal actually versucht, kam wirklich oft so ein Erstaunen, dem ich dann versucht habe, irgendwie nicht jetzt sofort negativ zu begegnen. Und dann gefragt habe, ja, sagen das andere Frauen nicht? Und dann kam wirklich mehrfach so, das hat mir noch nie eine Frau gesagt. So, und das finde ich irgendwie, also da glaube ich, ist auch so ein bisschen vielleicht so die Altersmüdigkeit, dass ich mir denke, ich will jetzt aber nicht doch immer und immer wieder hier das Bootcamp machen. Ja. So. Und erklären, wie es geht. Und ich glaube, auch deswegen braucht es immer noch sehr viele Bücher, so wie deins und auch meins und andere Sachen, die wir machen. Also ich glaube, mein Buch habe ich auch so ein bisschen geschrieben, dass ich mir dachte, okay, das kann ich dann niemandem zu lesen geben und dann muss ich das nicht nochmal die ganze Zeit besprechen.
Es ist halt die Sache mit der Zielgruppe, ne? Also wer liest denn aber wirklich aus eigenem Antrieb dieses Buch? Und ich habe versucht, das bei meinem so zu gestalten, dass ich da auch mehr Perspektiven eben gebe, also mehr Perspektiven als jetzt Faktenwissen zum Beispiel, damit das einfach irgendwie möglichst plastisch beschriebene Fenster in eine andere Perspektive sind, in eine andere Erlebniswirklichkeit irgendwo. Und so dass das, ich schreibe im Fazit rein, weil ich vermute, dass es wahrscheinlich mehr Frauen lesen zum Beispiel, die sich vielleicht damit auch schon identifizieren können, denen ich das eigentlich gar nicht erklären oder verkaufen muss. Nimm es, schlag es auf der betreffenden Seite auf und leg es dann demjenigen irgendwie hin und gib ihm wenigstens das zu lesen. So. Das ist so wirklich auch so ein The bar is low, aber ja, vielleicht braucht es diesen Einstieg jetzt faktisch gesehen. Und was es ja eigentlich dann auch anregen soll, ist erstmal nicht nur die Kommunikation miteinander darüber, sondern auch diese Reflexion in sich selbst. Und wenn die nicht passiert, natürlich haben wir dann uns auch nichts zu sagen, wenn wir es plötzlich mal versuchen mit diesem, was will ich denn jetzt nicht oder was will ich denn oder wie fühlt es sich denn für mich gut an? Also wenn man vorher nicht mal in sich reingehorcht hat und wirklich mal bilanziert hat, auch was soll denn jetzt so weitergehen dürfen, was nicht, dann ist da erstmal nicht so viel. Und ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass es irritiert hat, wenn ich mal gesagt habe, vor allen Dingen so im Eifer des Gefechts,
ja.
Mach doch mal so. Oder das ist die Stelle, wo super viele Frauen masturbieren zum Beispiel und auch zum Orgasmus kommen. Verunsicherung ist schon manchmal die Reaktion. Ich hatte jetzt aber eher auch also positivere Reaktionen. Also jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt irgendwie Kacke ankam. Aber ja, ich muss aber auch sagen, ich krieg's auch selten, wenn ich mit Männern schlafe, kriege ich da auch selten Rückmeldungen.
Ja.
Und dann frage ich halt manchmal, sag mal, du weißt, dass du mir sagen kannst, wenn ich was anders machen soll. Und dann kommt auch schon mal was. Vielleicht nicht ganz so fest zupacken oder andersrum oder so. Und weil ja auch da ein total individueller Anspruch an die eigene Lust irgendwie ist. Und was mir dann aber des Öfteren auch schon begegnet ist, ist halt eben dieses so, ja, also ich bin ja ein Typ, bei mir kannst du ja nichts falsch machen.
Ja.
Oder das geht ja hoch und runter, das reicht ja schon so. Und dann, ich bin jedes Mal erstaunt, wie wenig Anspruch, also wie unterkomplex so das Verhältnis, das Verständnis vom eigenen Pleasure irgendwo ist an der Stelle. Und ich frage mich immer, was hat man denn davon, wenn man sich selbst als so komplett simpel einfach nur versteht, obwohl das am Ende doch gar nicht so simpel ist. Und dann gibt es da doch die ein oder dann drück mal hier oder zieh mal da oder sag mir mal irgendwie was Dreckiges. Da kommen ja Dinge, aber wieso, da ist auch kein Anspruch daran, das mal zu äußern und mal in den Raum zu stellen.
Die Bar ist auch da low. Das ist aber doch sehr interessant, oder? Das spielt doch genau rein in diese Spürfähigkeit, die auch zur Empathie eher befähigen soll, wo es ja immer ganz viel darum geht, so Menschen, die sich selber gut spüren, spüren auch bei der anderen Person schneller, passt es gerade oder nicht. Und genau das, was du sagst, dieses, ich bin doch ein Mann, bin ja da, froh dabei zu sein, so ungefähr, oder? Also auch da kenne ich die erstaunte Reaktion so, hä, wieso fragst du das? So, das wollte ja noch nie jemand wissen. Und ich finde, das ist halt interessant, weil einerseits beschreibst du ja diesen Sex-mit-Service-Charakter, so man will es dem anderen möglichst recht machen. Aber wie du eben sagst, so ein gezieltes Nachfragen, auch gerne direkt in der Situation, überfordert ja doch auch viele Leute, also auch auf beiden Seiten. So.
Man möchte es denen recht machen, man möchte die Bedürfnisse erfüllen, aber man muss vorher schon wissen, was die sind.
Ja.
Also in keinem Metier ist ein Meister oder eine Meisterin vom Himmel gefallen, außer beim Sex. Es ist super peinlich, wenn man nicht sofort die beste Liebhaberin ist.
Unromantisch auch.
Es ist auch total unromantisch. Also so, es geht eigentlich gar nicht schlimmer. Dieses seltsame Paradox von wir lernen voll wenig über Lust oder auch Lust empfinden, aber auf der anderen Seite sind ich sag mal jetzt, Frauenzeitschriften voll mit irgendwelchen Ratgebern gewesen. Also irgendwie scheinen wir es ja doch nicht von vornherein zu wissen, aber dieser Anspruch ist schon da, dass wir das nicht erst lernen müssen, sondern dass es einen so, wenn man dann fragen muss oder wenn man Dinge falsch macht, gerade beim Sex, wenn man zum Beispiel einen Orgasmus ruiniert, manche Leute stehen drauf, aber nicht alle bei der anderen Person, dass es so ein totales Versagen auch irgendwie ist, was man auch so direkt persönlich nimmt. Also schlechte Liebhaberin zu sein oder Liebhaber ist direkt so ein, ist nicht wie schlecht in Mathe sein, sondern es geht tiefer irgendwie.
Viel tiefer, ja.
Und das ist halt so das, wofür wir, glaube ich, alle Angst haben. Warum diese Zurückweisung und dieses Schlechtsein in dem Moment so profund ist irgendwie. Ja, und auch in Langzeitbeziehungen ist das halt dann immer noch so ein Ding. Also da auch, es fällt manchmal leichter, dann sich aufeinander einzuspielen, klar. Aber wenn da mal was anders sein soll, mal werden soll nach 10 Jahren oder so weiter oder nach den Kindern oder so, da halt mal wieder ins Gespräch zu kommen.
Ja, das ist auch tough, weil da steht auch mehr auf dem Spiel irgendwie. So bei so einem One-Night-Stand oder einer Affäre irgendwie Sachen anzuschaffen, die man gern anders hätte, ist, finde ich, auch eine gute Übungsspielwiese, so, um überhaupt da reinzukommen, zu lernen, wie kann ich darüber gut sprechen. Aber ja, ich glaube schon auch wirklich in längeren Beziehungen, wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir glauben, wir wissen jetzt alles über die andere Person. Das ist ja sowieso ein tricky Punkt irgendwie, weil es auch zum Glück gar nicht so richtig stimmen kann, weil ja jeder von uns verändert sich die ganze Zeit. Aber da dann nochmal neue Sachen aufs Tableau zu bringen oder zu sagen, vielleicht will ich doch mal die Beziehung öffnen oder solche Geschichten, ja, schwierig.
Und dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn ewig einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wie-einfach.de.
Und auch schwierig, Consent in Langzeitbeziehungen, weil wir setzen den ab einem gewissen Punkt ja irgendwie voraus.
Ja.
So.
Habe ich auch den Eindruck oder habe ich auch selbst so gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Gerade weil man halt so denkt, ich weiß ja, was die andere Person mag. Oder ich weiß, wie er oder sie reagiert oder das meint, wenn er körperlich irgendwie so und so reagiert. Ich habe auch voll lange Erektionen mit Lust auf Sex gleichgesetzt. Ich habe das viel später, als ich eigentlich gerne wollte, irgendwie auch mal von einem Partner tatsächlich mal gesagt bekommen, hey, wenn mein Penis hart ist, heißt es nicht, dass ich Lust auf Sex habe. Es ist erstmal einfach nur eine körperliche Reaktion und ich fall so aus allen Wolken, denke mir, was? Das würde auch erklären, wieso du manchmal beim Kochen hart bist. Und ich mir also denke, es war überhaupt kein Kontext, wo ich gerade Sex haben wollen würde. Aber dieses Konsens zum Beispiel, es ist ja eine peinliche Angelegenheit, erstmal für viele Leute vor dem Sex zu sprechen, was möchte ich denn, diese ganzen Wörter in den Mund zu nehmen und so. Und dann das abzuklären über, worauf stehst du denn, ist ein toller Einstieg, ist richtig, es macht das irgendwie auch einfacher. Aber weil wir halt dann denken, okay, wir wissen das jetzt nach 5 Jahren mit jemandem, fragen wir das nicht mehr. Obwohl es vielleicht sogar eine notwendige Frage wäre, weil du gerade gesagt hast, wir verändern uns, wir haben irgendwann vielleicht auch mal Lust, andere Dinge auszuprobieren. Aber irgendwie Konsens immer nur zu denken als sowas Statisches, was sich nicht verändert, sowohl die Zustimmung als auch die Vorliebe verändert sich nicht, ja, führt dann irgendwie dazu, dass ich immer aufhöre zu reden in längeren Verhältnissen. Das muss gar nicht mal eine verbindliche Partnerschaft sein. Das kann auch einfach was, so eine Romanze, die jetzt so 6 Monate geht. Also so richtig im Gespräch, da muss ich mich wirklich zu zwingen, da zu bleiben.
Mhm. Ja. Interessant. Ich habe 2 Studien mitgebracht, über die ich mit dir gerne sprechen möchte. Ich war neulich am ESSM, European Society for Sexual Medicine Congress. Und die eine Studie geht genau um dieses Thema Consent in Langzeitbeziehungen. Und zwar, das Paper heißt The Association Between Mode of Consent Communication and the Experienced Outcomes of Sexual Desire, erforscht vom Department of Psychology der Abo Academy University of Finland. Und ich übersetze mal kurz, worum es da geht. Und zwar Sexual Compliance definieren die als diesen Zustand des, ich habe gerade nicht so richtig Bock, aber ich mache mal mit und gucke, ob der Appetit beim Essen kommt. So, ne? Also darum geht es so. Und das wurde erforscht an 898 Erwachsenen in monogamen Langzeitbeziehungen, die dazu interviewt wurden. Und die Erkenntnisse sind ganz interessant, weil die sagen, die Zufriedenheit, wenn Consent sowohl verbal als auch nonverbal irgendwie eingeholt wurde, ist jetzt nicht unbedingt dadurch gestiegen, dass der Consent eingeholt wurde. Also die häufigste Art, Consent herzustellen, ist nonverbal passiert. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch den verbalen Consent, also dass man wirklich in der Situation gefragt hat, hey, hast du Bock? Aber der Unterschied, welcher Consent zufriedener gemacht hat, war gar nicht so groß. Insgesamt waren es nur von 2-4% der positiven Outcomes verantwortlich, dass dieser Consent eingeholt wurde, also nicht besonders viel. Während hingegen bis zu 12% dieser positiven Outcomes korreliert damit, dass die Menschen das Gefühl hat, vertrauen zu können in dieser Partnerschaft. Und das finde ich sau interessant, das Vertrauen, Grundvertrauen zu sagen zu können, nee, jetzt doch nicht, so viel höher gewertet ist als diese Zustimmung. Und die Forschenden schließen daraus, dass Consent klar zu geben auch negativ sein kann, weil man damit wie so einen Vertrag unterschreibt, dann muss ich jetzt ja auch alles mitmachen und kann jetzt danach vielleicht nicht mehr sagen, jetzt doch nicht mehr. Also dass es eher um eine Grundhaltung geht oder um das Gefühl, okay, ich kann der Person vertrauen und wenn ich jetzt sage, ich will das gerade nicht, dann ist sie mir auch nicht beleidigt oder nimmt das irgendwie in einen anderen Bereich unseres Zusammenseins mit. Und das fand ich irgendwie total spannend.
Weil es doch eigentlich verwandt, ist doch eigentlich parallel. Also zu vertrauen, wenn ich erstmal nix sage und dann nein, dann hört die Person auf. Und wenn ich erst ja sage und dann nein, dann hört die Person auf und ich kriege keinen Ärger. Ist doch eigentlich das gleiche Vertrauen, oder? Also das ist halt so, Konsens, ich bin auch nicht der Meinung, dass wir immer verbal vorher Konsens auf jeden Fall eingeholt haben müssen, sonst ist das alles irgendwie schwierig, Grauzone, unfeministisch. Nee, ist auch nicht meine Realität. Gerade auch nonverbale Kommunikation is a thing. Auch genau dieses Appetit kommt beim Essen is a thing. Also total stimme ich zu. Der Konsensbegriff ist halt wieder so, wie sich viele Dinge, glaube ich, verändern, gesellschaftlich auch. es gibt jetzt einen Aufhänger und dann ist das aber nicht zu Ende gedacht. Der Konsensbegriff hat es jetzt mal in den Mainstream geschafft, mal in den letzten, sagen wir mal, Jahren. Aber jetzt wieder nur mit dem ersten Schritt, nur mit dem so Ja heißt Ja und Nein heißt Nein. Dass das aber nie so einfach ist, ist dann wieder weggefallen. Also so, ich weiß nicht, woran das liegt, daran, dass wir Konzepte erst, dass wir das alles irgendwie 10-mal erstmal machen und hören müssen, bevor wir es wirklich durchdringen. Ich glaube, das ist eine sehr normale Sache auch bei allen Menschen. Und dass Konsens, wie gesagt, dich nicht schützt davor, dass Dinge schieflaufen und dass Konsens etwas ist, was du auch zurückziehen kannst und dazu genau das Recht hast, wie am Anfang mal Ja oder Nein gesagt zu haben, das sind jetzt so diese Dinge, die jetzt auch nachziehen müssen irgendwo. Mhm. Weil klar kann man irgendwie sagen, brauchen wir das denn dann? Also geht dann dieses Konsenseinholen nicht zu weit, wenn es auch ohne irgendwie gut geht und auch vorher irgendwie funktioniert hat? Wäre für mich jetzt die falsche Frage, weil es will ja beides das Gleiche. Es möchte ja beides, dass die Menschen, die da aufeinandertreffen, dass die eine möglichst gute Erfahrung haben und dass die sich sicher sein können, auch wenn was schief geht, wird das mit mir aufgearbeitet. Also dass da so eine Fehlerkultur jetzt auch mal raufkommt. Ne? Und ich hatte ein Gespräch mit einem Bekannten, genau dann auch, als ich über Konsens noch mal so ein bisschen recherchiert habe, so dieses Jahr, aber wie kann ich mich denn dann schützen, auch gerade als Mann, der mit Frauen schläft, davor, dass mir dann zum Beispiel am Ende gesagt wird, nee, ich wollte das doch nicht, du hast dann doch was gemacht, was mir nicht gefallen hat, was ich nicht wollte. Das kannst du nicht. Also sich auf jemanden einzulassen, heißt auch darauf vertrauen zu müssen, dass das irgendwo jetzt läuft. Und der Witz an der Geschichte ist halt, dass man dann auch darauf vertrauen können muss, das am Ende miteinander aufzuarbeiten. Und wenn die erste Reaktion dann aber ist, nee, du hast aber gesagt und nee, das ist jetzt gar nicht mein Fehler, ja klar, dann entsteht doch erst recht der Konflikt, oder? Ja. Wenn man an der Stelle sagen würde, blöd gelaufen, was können wir jetzt von hier aus machen? Ich würde sagen, das würde wahrscheinlich sehr viele Situationen auch wieder deeskalieren, weil erstmal die andere Seite, die auch so sagt, mir ist was passiert, was ich nicht wollte, gehört wird in dem Moment und anerkannt bekommt, dass was passiert ist, was sie nicht wollte. Ich glaube, viel mehr wollen wir auch erstmal nicht so. Und dann, klar, dann guckt man nochmal, ne? Weiß ich nicht, geht man zusammen sich testen oder was auch immer schiefgelaufen ist. Deshalb ja, ich glaube, es möchte eigentlich sowohl diese ganzen Studien, die darstellen, es kommt auf Sicherheitsgefühle an und dieser eine Weg, wie man ein Sicherheitsgefühl herstellen kann, nämlich über Konsenskommunikation, will ja aufs selbe hinaus, kann doch auch koexistieren.
Toll.
Ne? Aber deshalb auch die Message, die mir diese Studie so sendet, ist halt auch, wenn du, wie gesagt, vorher nicht 30 Minuten Vertragsverhandlungen mit Unterschrift und so machst, heißt das nicht, dass dein Sex am Ende in einer Verletzung endet oder deshalb irgendwie falsch abgelaufen ist oder so. Mhm. Aber es ist auch interessant zu hören, wie oft es diesen, wie hast du es eben genannt, dass der Appetit kommt beim Essen gibt. Ne? Und es ist, glaube ich, auch so eine sehr weit verbreitete Erfahrung, gerade auch in Langzeitbeziehungen, wo man nicht von vornherein direkt wieder fire, so on fire ist für Sex und dann ist es irgendwie doch am Ende ganz schön oder so. Ja, habe ich auch oft erlebt.
Ich glaube, jeder Mensch kennt das so, dieses, ah ja gut, ich mache mal mit und schau, wohin es führt. Und ich meine, genau, solange man dann das Gefühl hat, ich kann jetzt sagen, doch nicht, und es ist okay. Mhm. So, ich glaube, so aus dieser Langzeitbeziehungserwartung kann auch so ein ganz eigene Dynamik, die auch einen Druck verursacht, entstehen. Also ich habe mehrere bekannte Paare, wo ich das Gefühl habe, da wird jetzt einmal die Woche gevögelt, damit das passiert ist.
Beziehungspflege.
So. Genau, so dieser Maintenance-Sex. Und ich möchte das jetzt gar nicht grundsätzlich schlecht reden. Also gerade wenn man dann irgendwie Kinder bekommt oder so, dann ist es natürlich, muss man sich vielleicht irgendwie sogar verabreden, dass das überhaupt stattfindet, weil sonst einfach der Rahmen gar nicht gegeben ist. Aber es hat trotzdem für mich irgendwie so ein bisschen Zwang steckt ja schon dahinter, oder?
Der Hase liegt genau da im Pfeffer, bei dem, ja, solange man das Vertrauen hat, auch dann Nein sagen zu können. Und das ist tatsächlich diese Freiheit, die im unverbindlichen Sex eher drin ist. Wenn ich da einen Partner verprelle, dann hat das gar keine Auswirkungen erstmal auf den Rest meines Lebens. Aber wenn das der Mensch ist, mit dem ich vielleicht in einer Ehe bin, mit dem ich zusammenlebe, mit dem ich Kinder habe, mit dem ich ein gemeinsames Konto habe, diese Person zu verprellen oder sozusagen so auch so ein bisschen muffelig neben sich herleben zu haben, weil irgendwie man halt nicht befriedigt ist oder so. Das reicht in so viele Bereiche des Lebens rein, dass man dann wahrscheinlich das geringere Übel wählt. Und das geringere Übel ist dann, ja, dann halte ich halt hin. Ja, wahrscheinlich gibt es auch ad hoc keine Lösung für diese Situation, weil wir eben nicht frei sind in den Entscheidungen in dem Moment.
Ja, aber ich glaube, darüber macht man sich irgendwie oft so wenig Gedanken, dass das eben ja auch ein Wirtschaftssystem wie eine Ehe am Laufen hält. Beziehungsweise dann kommt dann wieder dieser, inzwischen ist es nicht mehr so schlimm, aber früher war dann so der wohlmeinende Frauenzeitschriftenrat so, ja, sonst holt er sich das dann woanders.
Ja, als ob das verhindern würde.
Ja, genau.
Also ja, genau, das ist ja auch so ein Riesenmythos. Ich würde gerne wissen, ob es dazu Studien auch gibt. So. Ja, müsste man mal recherchieren, kann ich vielleicht gerne mal machen im Nachgang auch. Dieses so, wenn in einer Beziehung Sex stattfindet, als wäre das ein Schutzschild dafür, dass außerhalb der Beziehung dann Sex stattfindet, also unerlaubterweise. Also als ob regelmäßiger Geschlechtsverkehr Seitensprünge verhindern würde. Und ich würde jetzt mal die steile These aufstellen, dass ich nicht glaube, dass das so ist. Und das verschiebt halt so ein bisschen diese Verantwortung auch so, in diesem klassischen Bild dann eben auf die Hausfrau, die halt nicht oft genug hingehalten hat. Und deshalb hat er sich dann dieses total einseitige Bild von eben männlichem Verlangen, das hat überhaupt nichts mit Intimität zu tun, mit dem Wunsch seiner Partnerin nahe zu sein. Es hat nur was damit zu tun, dass man seinen Sack leeren will. Und das ist halt einfach so dermaßen unfair, auch gegenüber vielen Männern. Sorry, aber so, wie gesagt, diese Unterkomplexität von männlicher Lust ist einfach hart problematisch.
Voll.
Und ja, verschiebt eben diese Verantwortung dann auf die Hausfrau, die es halt nicht oft genug gemacht hat. Deshalb kann er gar nicht anders. Wer hat was davon, frage ich mich in dem Moment so.
Also ich überlege gerade, was die Studien angeht. Also ich glaube, es gibt schon sowas zum Motiv von einem Seitensprung. Und was ich da jetzt ohne konkrete Zahlen im Kopf habe, ist so, es geht gar nicht um den Sex, sondern es geht darum, sich selbst wieder neu zu erleben mit einer neuen Person. Also dass das so das Grundmotiv ist hinter den meisten Seitensprüngen. Und es gibt eine ganz gute Studie zum Thema so der Pity-Fuck. So, also man vögelt halt mit jemandem so ein bisschen aus Mitleid, damit er wieder Ruhe gibt. So, also dieses Sex to keep the peace in der Beziehung.
In der Beziehung, nicht außerhalb.
Nee, ja, genau. Okay. Also genau dieses, ich mach's, damit es gut ist jetzt wieder für eine Woche oder einen Monat oder was auch immer, das Quartal. Das sorgt auch, und zwar bei keinem der PartnerInnen, für Zufriedenheit.
Ja, also wenn man es spürt auf jeden Fall. Ne?
Genau, ich glaube, Menschen sind ja auch Männer, durchaus feinfühlig und zu komplexen Gefühlsgranularitäten in der Lage, dass sie da auch wirklich verstehen, das passiert jetzt halt, damit es im Quartal passiert ist. Und das ist nicht so befriedigend. Also diese Studien gibt es schon, die das erheben.
Da stellt sich mir auch die Frage so, muss es eigentlich Sex sein? Also wenn es um Nähe geht oder Anerkennung, du bist mein Partner, ich stehe zu dir, es könnte ja auch eigentlich Alternativen geben, wo der Sex eben gar nicht so richtig die richtige Aktivität dafür ist, um das darzustellen. Und wenn es mir fällt auch gar nichts anderes ein gerade, ne? Also es ist auch so wieder schön, wenn man so richtig auf so Stellen stößt, wo ich noch nie abseits des Weges gedacht habe und deshalb auch ad hoc einfach mir gar keine Alternativen einfallen. Das ist so ganz parallel zu, als ich das erste Mal gedacht habe, so ohne Penis in Vagina-Praktik Sex haben, Sex gestalten, wissen, an welcher Stelle beim Sex sind wir denn gerade, näher am Anfang oder näher am Ende, wo auch erstmal so komplett Blackout, so, was ist denn jetzt eigentlich eine Alternative? Habe ich gerade auch in dem Sinne nicht, ne? Aber es muss ja bestimmte Dinge geben, gerade bei individuellen Paaren, wie man sich einander zeigen kann, dass man sich noch wertschätzt und sieht und als gerne mit der Person irgendwie auch zusammen ist, die vielleicht gar nicht Sex sind. Vielleicht ist Sex einfach auch irgendwie da das erste Ding, was uns da einfällt oder das Einzige, was uns einfällt. Und wenn man stattdessen, weiß ich nicht, einen Ausflug mal planen würde mit der Person oder ein schönes Abendessen irgendwie außerhalb planen würde, es würde vielleicht die Bedürfnisse befriedigen, ohne dass man dieses Negative, diesen Abzug dabei wieder hat, was dieser, vielleicht ist es kein schlechter Sex, aber es ist mit Sicherheit kein verbindender, toller, guter Sex,
ja,
in dem Moment Das ist ja wieder so ein Gegengewicht. Du gehst da ja plus minus null raus. Du gehst da ja nicht raus und fühlst dich besser oder geliebt.
Ja, genau.
Also, du gehst da raus und es ist halt so, ja gut, haben wir es jetzt abgehakt. So.
Ja, war lustig. Mir fällt auch gerade nicht so richtig ein, wo ich sage, das ist jetzt das Äquivalent quasi. Aber vielleicht geht es auch ein bisschen darum, dass das vielleicht gar nicht für alle Leute dasselbe ist.
Genau,
aber
eben. Das ist wahrscheinlich paarspezifisch in dem Moment.
Vielleicht so ein bisschen so sich gegenseitig mal wieder in einer neuen Situation erleben, so analog zu diesem Grund fürs Fremdgehen. Also da finde ich, glaube ich, so ein bisschen woanders hinfahren. So, ich würde sagen, so ein Tapetenwechsel könnte vielleicht.
Tapetenwechsel, aber auch mal vielleicht zusammen in einen Kontext gehen, also in eine Aktivität zum Beispiel gehen, die beide noch nicht gemacht haben.
Das sind dann
so.
Die Paare, die anfangen mit Bouldern.
Um Gottes Willen, ja, das wäre nicht ich. Ja, aber auch da, vielleicht würde ich da sogar eher sagen, da überwinde ich mich lieber, bouldern zu gehen und mich vielleicht auch vor meinem Partner mal zu blamieren oder mich selbst vielleicht sogar zu überraschen, was ich vielleicht doch besser kann, als ich dachte, als mich auch beim Sex auf Dinge einzulassen, nur um was Neues zu machen, obwohl ich so das Gefühl habe, naja, so richtig interessieren tut es mich nicht oder vielleicht habe ich schon das Bauchgefühl, es wird mir nicht gefallen. Das finde ich auch, das ist auch so ein bisschen so ein Rückschluss zu diesem Sex-Positivität-Ding. Man muss im sexuellen Kontext nicht alles ausprobieren, um sich für sich auszuschließen, dass man das machen will. Also ich kann auf jeder anderen Ebene verstehen, wenn man sagt, ja, probier's doch erstmal, bevor du es irgendwie ausschließt. So, aber ja, Sex ist kein exotisches Gemüse, was ich noch nie gegessen habe. Das wird mich bewegen. Sehr tief auch in mir drin. Und ja, so neue Dinge miteinander machen, die halt außerhalb vom sexuellen Kontext sind, wo ich das Gefühl habe, wo man ein bisschen riskanter sein kann, ohne dabei so viel zu riskieren wie beim Sex. Und was das auch rausstellen kann, ist zum Beispiel, boah, ich hätte nie gedacht, dass du so gut vor Leuten sprechen kannst. Ich kenne dich jetzt 15 Jahre, aber das habe ich noch nie an dir gesehen. Und was dann auch so übersetzen kann, oder dann einen vielleicht nicht mehr so sehr überraschen kann, dass diese Person sich verändert hat, offenbar. Und dann vielleicht hat sie sich auch im Bett verändert. Vielleicht möchte sie da auch mehr im Mittelpunkt stehen plötzlich als vorher. Also eigentlich sich einander in neuen Kontexten zu sehen, müsste auch dieses Erkennen erleichtern, dass man auch sich sexuell verändert über das Leben. Und das auch akzeptieren kann. Ne? Weil oft ist es so ein, stehst du nicht mehr auf mich, mache ich es dir nicht mehr gut genug? Auch direkt auf sich bezogen. Nicht, dass diese Veränderung was Natürliches ist, was bei diesen Menschen halt einfach vonstatten gegangen ist, ob man es wollte oder nicht, sondern es ist direkt eine Ablehnung der eigenen Person. Also da schließe ich mich auch nicht aus. Also diese Gefühle hatte ich mit Sicherheit auch schon. Ja, und irgendwie würde die Lust am tatsächlich neuen und am neuen Facetten, gewachsenen Facetten am Partner zu entdecken, das wird wahrscheinlich in alle Bereiche reinstrahlen.
Das glaube ich auch. Und auch zu erkennen, die andere Person ist noch neugierig auf mich.
Ja, das ist das schönste Gefühl, oder?
Ja,
also auch. So auch mal selbst einen Langzeitpartner wieder mit so faszinierten Augen anzusehen und auch zu spüren, dass der Partner einen ansieht und so denkt, ach, guck an.
Guck
so,
an.
Ja. Ist ja auch ein Wahrnehmen davon, wie man halt gerade auch wirklich ist und nicht nur dieses alte Bild, dem man nicht mehr entspricht und was man auch traurig finden kann. Man kann ja auch denken, man hat sich zum Negativen verändert. Und dann das vielleicht zu sehen, dass die andere Person das gar nicht so negativ empfindet, total wholesome.
Voll. Übrigens dieses, man muss nicht alles ausprobiert haben, um zu wissen, ob es was für einen ist oder nicht. Also ich glaube, die Erkenntnis hat mich so meine halben 20er das gedauert, bis sie mal zu mir durchgedrungen ist. Also ich glaube, ich habe schon sehr viel ausprobiert, auch wo ich mir vielleicht schon dachte, so, oh, weiß ich nicht, aber gehe ich mal hin, so. Mhm. Also Tantra zum Beispiel war bei mir sowas, das wurde mir lange so versprochen als die kosmische Erfahrung. Mhm. Und dann war ich da und es waren einfach nur alte Säcke, die irgendwie das so Sachen überhöhen mussten, die sich für mich nicht besonders spirituell angefühlt haben. So. Mhm. Aber ja, das you live and you learn, gell? Also das, glaube ich, ist ja auch cool, was auszuprobieren und dann wirklich zu sehen, ah nee, also ich glaube, das ist es wirklich doch nicht.
Oder auch zu lernen, ich kann mich gut einschätzen. Mhm. Ich kann auf mein Bauchgefühl vertrauen. Das finde ich total das wichtige Learning. Also klar, es ist schön, sich selbst zu überraschen, aber ich finde es tatsächlich angenehmer, dass ich mich kenne oder zumindest in einigen Bereichen ganz gut kenne. Und ja, für mich ist das zum Beispiel Sex an ungewöhnlichen Orten.
Ja.
I couldn't care less. Oh mein Gott. Also ich liege gerne. Ich stehe nicht gerne beim Sex oder in irgendwelchen anderen komischen Stellungen. Also so diese ganzen, oh, hier diese 10 Orte, an denen man mal Sex gehabt haben muss, ist für mich eine richtige Negativ-Bucketlist. Einfach, weil ich mir vor, nee, also ist so, weiß ich nicht. Ja, vielleicht, wenn ich irgendwann mal im Leben das Gefühl habe, ich habe keine Ablehnung mehr dagegen, dann könnte das so ein Zeichen sein, vielleicht probiere ich es nochmal aus. Aber also ich glaube, es gibt wenig Bereiche im Leben, wo ich Bucketlists weniger verstehe als beim Sex. Also gerade diese herausfordernden Bucketlists.
Ja,
wenn man von vornherein denkt so,
Klo.
Ich mir auch jetzt mal, wie machen die Leute das denn? Das fällt doch auf. Und auch so, ich finde auch weniger, klar, es ist aufregend, dass man erwischt werden könnte, weil ich denke mir immer so, wenn ich als Flugzeuggast mitkriegen würde, dass da irgendwer jetzt wegen irgendeinem Artikel in der Cosmopolitan auf dem Klo vögelt, ich fände das so unangenehm. Ich wär ziemlich pisst.
Mhm.
Und ich will auch nicht die ganze Zeit dann da meine Sexualität auf andere Leute irgendwie draufdrücken. Also gerade bei Sex in der Öffentlichkeit denke ich mir oft so, ja, das ist mein Thrill, aber anderen Leuten ist es halt hart unangenehm. Und musste das jetzt sein? Glaub nicht.
Ja, ich bin total bei dir, was Sex in der Öffentlichkeit angeht und überhaupt auf Klos. Also
ja, wie, sorry, aber wie degradierend.
Ich habe schon die These, da geht's schon auch in Richtung andere Körperflüssigkeiten gut finden und so. Also ich hatte jetzt noch nie am Klo den Gedanken, hier einmal.
Nee, gerade auch wegen den Gerüchen nicht.
Ja, eben, genau. Ja. Also. Und ich glaube, das ist wirklich was, so sich einzugestehen, welches Setting ist für mich zuträglich.
Spannend. Das sage ich auf jeden Fall das nächste Mal. Ich frage dann einfach das nächste Mal, kannst du dir auch vorstellen, von mir in einem gemütlicheren Kontext angepinkelt zu werden oder muss es jetzt die Toilette sein? Wenn mich jemand herausfordert, dass ich da jetzt keinen Sex haben will.
Ich habe noch eine Studie, da können wir vielleicht kurz drüber reden. Und zwar ist das ganz interessant. Also wie gesagt, wir wollen wirklich niemanden kinkshamen, das liegt uns ferne. Aber
und gleichzeitig.
Gleichzeitig gewaltfrei kommunizieren. Gleichzeitig ist es aber auch so. Eine ganz spannende Studie zum Thema Dominanz und Submission ist ja auch irgendwo Thema deines Buches. Gerade bei dieser ganzen Unterwerfungsfantasie-Thematik, was ich natürlich auch immer spannend finde, wenn man sich anguckt, so diese Studien, die so Pornografie erforschen und dann sagen, okay, so und so viel Prozent sind einfach Machtgestus. Und natürlich ist die unterworfene Person immer eine Frau in diesen Szenarien. Und eine ganz spannende Studie aus Tschechien hat erforscht, wie dominant sind die Menschen im echten Leben versus zu Hause im Bett. Und die haben sich 3 Gruppen angeschaut und besonders die Gruppe, wo eben die DS-Beziehung, also dominant-submissiv, nicht nur sexuell, sondern eben im gesamten Privatleben durchgezogen wurde, gibt es ja in Beziehungen manchmal, hat sich ganz klar gezeigt, dass Menschen, die im echten Leben auch in einem Machtgefälle sind, genau dasselbe Machtgefälle auch in ihren Beziehungen weiterleben.
Mhm.
Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil es genau das Gegenstück ist zu diesem medialen Bild, was wir immer haben, so der Manager-Dude, der dann aber davon träumt, sich mal auspeitschen zu lassen und die Kontrolle abzugeben. Und das ist eben auch eine psychologische Studie. Und gibt eben auch wirklich Hinweis darauf, dass es heißt, so wenn du in einem therapeutischen Setting arbeitest mit Menschen, diese Machtgefälle in ihren Privatbeziehungen abzufragen, weil das eben ein ganz klarer Indikator sein kann, potenzielle Vulnerabilitäten aufzudecken. Also eine Person, die sich auch in ihrer Beziehung als sehr submissiv beschreibt, ist deutlich gefährdeter gegenüber anderen Gewalterfahrungen und Grenzüberschreitungen.
Mir stellt sich da gerade die Frage, was beeinflusst da wohl was? Also beeinflusst quasi deine Stellung in deinen Beziehungen, in deinem sozialen Gefüge, deine sexuelle Vorliebe dann vielleicht auch devot zu sein oder submissiv zu sein? Oder ist es andersrum? Weil das würde, ich habe jetzt keine Zahlen, ich weiß nicht, ob jemand jemals mal jemand erhoben hat, wie viel Prozent der submissiven Menschen Frauen sich als Frauen identifizieren. Wenn man mal davon jetzt vielleicht ausgehen würde, dass ein Aufwachsen in einer Gesellschaft, wo Frauen eben devote Rollen auch zugeschrieben bekommen oder in sie auch gesteckt werden, wenn man mal davon ausgeht, dass das vielleicht auch eine Sexualität beeinflussen kann, dann würde das zum Beispiel auch erklären, wieso oder Hinweise geben, wieso vielleicht mehr Frauen in submissiven sexuellen Verhältnissen oder in sexuellen Verhältnissen eine submissive Rolle einnehmen.
Ja.
Also was, ne, für mich ist gerade unklar.
Henne-Ei.
Genau, ja. Was ist zuerst da oder was beeinflusst was? Und ich frage mich auch, ist der Eindruck überhaupt richtig, dass es mehr, dass in submissiven Rollen mehr weiblich identifizierte Personen sind? Stimmt das überhaupt? Oder ist das, wie gesagt, auch mein Eindruck, weil es oft in Pornografie dargestellt wird so oder auch in sehr zeitgenössischen Medien? Also 50 Shades of Grey ist ja schon fast alt. Baby Girl ist jetzt sozusagen eine Neuauflage, wo auch wieder gebrochen wird mit diesem Eindruck. Ne? Die ältere Frau in einer Machtposition ist dann diejenige, die aber eigentlich dominiert werden möchte, die sich dagegen aber auch schon so ein bisschen sträubt. Das muss man dem Film schon geben. Aber ja, trotzdem wieder dieses Menschen, die eigentlich in Power sind, möchten doch tatsächlich eigentlich hören, wo es lang geht. Vielleicht ist das auch so eine Art Trosterzählung, weil das nämlich oft Männer sind. Und dann ist es so, ja, aber eigentlich lässt er sich doch zu Hause den Hintern versohlen. Eigentlich hat er doch die Hosen nicht an. Mhm. Also um sich vielleicht darüber hinwegzutrösten, dass es immer noch eine männliche Dominanz gibt und männliche Entscheider in der Gesellschaft, könnte ich mir vorstellen. Wäre so eine Trotzreaktion, das dann vielleicht so aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite ist die Kontrolle abgeben halt auch einfach entspannend. Also
ja.
So weit hergeholt fände ich eigentlich diese Idee gar nicht, dass wenn du viel Verantwortung trägst, dass du die, um dich zu entspannen, abgeben willst, klingt für mich gar nicht so weit hergeholt tatsächlich. Ja, aber vielleicht lässt du das nicht zu, weil du in einer Beziehung dann eben auch derjenige bist, der mehr verdient, derjenige ist, der dann überhaupt sagt, wo es lang geht, weil vielleicht Partner oder Partnerin zu Hause auf Kinder aufpasst und so. Und ja, dann sind deine Bedürfnisse, weil du ja auch die Brötchen verdienst, vielleicht auch höher gewertet. Das heißt, irgendwie wirst du auch im sexuellen Kontext bedient.
Ja.
Aber es ist super spannend, dass wir da eigentlich immer mehr Annahmen haben, als tatsächlich mal drüber zu sprechen. Und ich hatte auch in meiner Recherche für das Kapitel über Fantasien den Eindruck, dass es halt einfach so ein rotes Tuch ist. Gerade im feministischen Kontext halt eben über Machtgefälle, Machtdynamiken, die gewollt sind, zu sprechen. Als würde das einander so aushebeln. Und eine Leseempfehlung, ich glaube, das Buch gibt es auch in deutscher Sprache. Ich lese es gerade auf Englisch. We Are Not Born Submissive von Manon Garcia, wo einmal mit einem philosophisch-feministischen, aber deutlich philosophischeren, würde ich sagen, Hintergrund auseinandergenommen wird, dass es so ein bisschen auch Confirmation Bias ist, immerhin zu sehen, zu sagen, oh ja, in diesem Dom-Sub-Verhältnis ist die Sub die Frau. Also, oh, das Feminine ist irgendwie inhärent submissiv oder devot. Und dass wir eigentlich da so eine Kausalität herstellen zwischen Geschlecht und Machtstufe, die wir irgendwie einnehmen, wo eigentlich gar keine ist.
Ja.
Was doch ein sexpositiver Feminismus, sage ich jetzt mal, eigentlich doch herausstellen möchte, ist, dass man sagen kann, bin für eine strukturelle Gleichstellung der Geschlechter und das bedeutet, dass ich mit meinem Geschlecht jegliche Machtposition in meinem Sex wählen kann, wie ich das möchte. Also diese Angst dann quasi mit, wenn man freiwillig sich dann submissiv gibt, dann dazu mit rückzubestätigen, dass die Frau irgendwie eine geringer gestellte Rolle in der Gesellschaft hat, ja, da wird eine stärkere Verbindung zwischen diesen Machtdynamiken angenommen, die eigentlich mit Machtdynamik und Geschlecht, die eigentlich gar nicht da ist, würde ich sagen. Oder vielleicht ist sie doch da, aber halt beeinflusst auch eben durch das, was wir sehen. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke schon, dass meine Fantasien, meine Sexfantasien und auch Teile meiner Vorlieben dadurch beeinflusst sind, was ich eben gesehen habe. Also gar nicht vielleicht erst in Pornografie, sondern auch vorher schon im normalen Fernsehen oder so in Liebesgeschichten oder halt eben in Ratgeberliteratur sozusagen, ja, okay, ich hab Oralsex ausprobiert, weil ich darüber gelesen habe, dass es das gibt und dass Leute das machen und dann vielleicht wäre ich da von mir selber aus nicht drauf gekommen, so auch wenn ich es mag. Aber ja, ich glaube schon, dass mich da Medien stark beeinflusst haben.
Ja, ich glaube, dem, also wäre illusorisch zu glauben, dass man sich dem entziehen kann. Und ich bin auch bei dir, dass submissiv zu sein jetzt nicht was total Unfeministisches sein muss. Und auch da sträubt sich bei mir wieder der Trotz, das jemanden abzusprechen. Weißt du, wie ich meine? Das geht ja irgendwie wieder in dieselbe Richtung, mit welcher Stellung mag ich und was auch immer. Also ich finde, da ist auch echt in diesem Feminismus, der sowas so bewertet, der hat auch was sehr Patriarchales wieder in sich, zu sagen, ich habe hier die Deutungshoheit über diese sexuellen Akte und die Frauen wissen ja gar nicht, was gut ist für sie und die machen das ja aus einer Unbewusstheit heraus oder so. Und das ist, so eine slippery slope irgendwie, da zu sagen, hey, ihr könnt mal drüber nachdenken, ob das jetzt, also auch zum Beispiel bei diesen ganzen medialen Diskursen wie dann Baby Girl und Shades of Grey. Alle 10 Jahre wird uns das verkauft als der most groundbreaking Shit und Blick in die weibliche Sexualität. So, wo ich mir denke, so, es ist doch eigentlich sehr alt und langweilig, was da passiert. So.
Ja. Ich finde schon, dass der Feminismus die Rolle haben sollte, Dinge zu markieren. Mhm. Wo er sagt so, hier ist ein Ungleichverhältnis von welchem Geschlecht zu welchem auch immer. Warum ist das da? Bist du dir bewusst, dass das da ist? Ja. Hast du dir das so ausgesucht? Oder hattest du nicht die Möglichkeit, dir das so auszusuchen, dass das da ist? Das ist, finde ich, die Rolle, also dass es auf jeden Fall das Gespräch darüber eröffnet, ne? Dass es da den Finger da hinlegt und dass man da halt nochmal für sich eincheckt, aus welchen Gründen mache ich das? Also der Vorwurf, die macht das, die ist sich gar nicht bewusst, was sie da macht. Ich glaube, der ist nicht ganz unberechtigt. Mhm. Weil das zieht sich auch durch meine eigenen Erlebnisse dann in dem Buch da drin, dass ich so erstmal gemerkt habe, ah ja, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wieso ich so viel penetrativen Sex habe, weil ich komme dadurch eigentlich nicht. Und eigentlich möchte ich auch nicht schwanger werden. Und irgendwie habe ich aber trotzdem das Gefühl, wenn es nicht da ist, dass mein Sex nicht richtig war. Mhm. Mit einem Mann zumindest. Mhm. Nicht vollständig. Aber ich habe keinen Grund eigentlich, das selber so anzunehmen. Ja, da finde ich schon, dass mir das auch vorher gefehlt hat. Also bevor ich Feministin war, hatte ich weder dieses Bewusstsein dafür, dass es so Debatten gibt, noch dass es überhaupt Strukturen gibt. Ich war deutlich kompromissbereiter in meinen Beziehungen, in meinem Sexdating, würde ich sagen. Aber ja, es gibt auch Nachteile, sich bestimmter Dinge bewusst zu werden, weil man sie dann überall sieht und auch nicht mehr ignorieren kann. Aber, und das kann natürlich auch eine Entwicklung sein, auch weil ich älter werde, aber ich würde schon sagen, dass die feministische Bildung und sexuelle Bildung mir zu befriedigenderem Sex verholfen hat am Ende des Tages.
Das wäre jetzt die catchy Abschlussfrage vielleicht sogar. Ja. Ist dein Sex besser geworden, seit du dich feministisch damit befasst?
Mein Sex ist besser geworden, seit ich mich überhaupt mit ihm befasse. Hey. Das hat der Feminismus für mich angestoßen. Mhm. Also gerade eben auch eine Body Positivity Bewegung, eine sexpositive Bewegung. Aber eben auch die Ungerechtigkeiten zu spüren, gerade was auch so eben Verhütungsverantwortung angeht, was meine Freiheit von Bewertung angeht, wenn ich zu Sex ja sage, aber auch nein sage. Also irgendwann merkt man halt eben, dass man so oder so als Schlampe bezeichnet wird. und dass es gar nicht darum geht, wie viel Sex ich habe, sondern dass es darum geht, dass ich mir rausnehme, zu entscheiden, ob ich Sex habe oder nicht. Dass das ist, was die Gemüter erregt.
Ja.
Und dann zu diesem Urteil über mich eben bewegt. Der Feminismus ist eine große Hilfe, um besseren Sex zu haben. Das würde ich sagen. Aber ich denke, es ist eine Korrelation. Ich glaube, wenn wir die Möglichkeit, das Privileg haben, uns mit unserem Sex zu beschäftigen über unser Leben lang und da auch eben freiere Entscheidungen zu treffen, dann wird das besser.
Ich glaube das auch. Glaube ich ehrlich auch. Also überhaupt drüber nachzudenken, auch zu reflektieren. War das schon mal cool? Habe ich mir das vielleicht eingeredet, dass ich es cool finden sollte? Wie will ich weitermachen und was macht mir eigentlich Spaß und passt das für alle und so?
Und das ist die Ebene im Kopf. Die körperliche Ebene ist auch da, das Lernen überhaupt, ne? Spüren lernen und eben aber auch umsetzen lernen. Und das schließt den Kreis zu. Es ist keine Meisterin vom Himmel gefallen.
Und man darf neugierig bleiben.
Ja.
Neugierig und fehlerfreundlich.
Fehlerfreundlich, auf jeden Fall.
Ist das unser salbungsvolles, versöhnliches Schlusswort für
heute? Würde ich sagen, ja.
Ja, würde ich auch sagen. Wo finden dich die Leute im Internet? Wo können sie dein Buch kaufen? Sag nochmal allen alles.
Ich habe eine Website, die heißt cleo-libro.de. Da findet man Kontaktmöglichkeiten, da findet man das Buch und einen kleinen Podcast, den ich gerade selber gestartet habe. Und ansonsten findet man mich auf Instagram, cleo.libro. Und das Buch darf man gerne überall bestellen und kaufen, wo es möglich ist.
Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, liebe zuhörende Person, dann sei doch so gut und hinterlasse sehr viele Sterne, eine Bewertung, wo auch immer du ihn hörst. Teile sie auch mit deinen liebsten Menschen. Schick mir auch gerne Feedback dazu, am besten über Instagram oder auf Spotify unter dem Podcast. Und hör dir auch gerne noch unsere Folge zum Thema Verhütungsgerechtigkeit an. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.